Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power & Pace Triathlon Podcasts. Mein Name ist Lea Rosenberg und ich bin eure Teammanagerin. Bevor ihr in der voraufgezeichneten Folge mit Jule und Shida erfahrt, wie die bewusste und trainierte Atmung letztlich auch die Lebensqualität verbessert, möchte ich euch darauf hinweisen, dass die Anmeldung für die Power & Pace Trophy 2025 jetzt geöffnet ist. Diese findet im Rahmen des Suzuki World Triathlon Hamburg, powered by Hamburg Wasser, am 12. und 13. Juli 2025 statt. Wie ihr euch anmelden könnt, erfahrt ihr unter powerandpace.de/trophy2025. Ich freue mich auf euch und jetzt viel Spaß in der Folge.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich vielleicht schon, ich bin die Teammanagerin von Power & Pace. Wir sind ein bisschen in der Vorproduktion, deswegen nicht wundern, wenn ihr mich gerade im Winter gerade hört oder im Herbst und ich aber eigentlich schon vertreten werde von der lieben Lea Rosenberg. Wir besprechen heute ein ziemlich spannendes Thema, was es so in der Art und Weise noch nicht gab bei uns im Podcast. Und zwar unterhalten wir uns über Atmung, Atemtechniken und wie man Atmung oder Atemtechniken auch, das wird ein kleines Gebiet sein, zur Höhentrainingssimulation nutzen kann. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich mache das mit der lieben Shida Puhosseni. Guten Morgen, Shida.
Guten Morgen, Jule.
Du bist mittlerweile eine bekannte Stimme hier, möchte ich mal behaupten. Bevor wir inhaltlich werden, verliere ich mal 2, 3 Worte über dich. Du bist Schlafexpertin, Regenerationstrainerin, auch Yogalehrerin und darüber hinaus kooperierst du ganz viel mit dem Deutschen Fußballbund beziehungsweise mit der Eliteschule des Sports und des Fußballs in Frankfurt, betreust da also Jugendmannschaften und hast diese Familie, würde ich sagen. Ja, gewissermaßen ist, glaube ich, wöchentlich auch mal die Familie, diese Mannschaften auch zu deutschen Meistertiteln begleitet. Also ganz kurz dazu, wie passt das alles zusammen? Und ich meine, unser heutiges Thema ist Atmung und Atemtechniken. Das sind ja sicherlich auch Bereiche, mit denen du dich oder innerhalb derer du dich mit diesen Fußballmannschaften auseinandersetzt.
Ja, genau, so sieht's aus. Wir hatten ja schon Themen gehabt zusammen, wo wir über Schlaf gesprochen haben, über Entspannung. Und das alles hängt ganz eng zusammen, auch mit der Atmung. Und man gibt der Atmung da sehr wenig Aufmerksamkeit, also zumindest in der Vergangenheit, weil sie wahrscheinlich, weil es autonom ist und weil es als selbstverständlich ist. Und wenn wir nicht atmen würden, würden wir nicht hier sein und leben. Und in der letzten Zeit ist es sehr zu einem Trend geworden, kann man schon fast sagen. Gerade jetzt, wo man natürlich sieht mit Olympia, da haben sich ein paar Promis auch gemeldet und haben auch so ein bisschen erzählt, was ja ihr Schlüssel vielleicht war zu ihrem Erfolg, zu ihrer Medaille. Ja, und ja. Hier hat man dann einfach viel mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen in den letzten Jahren. Und da gibt es natürlich auch ein paar Namen, die immer wieder in diesem Zusammenhang fallen, wie Wim Hof wahrscheinlich ist mit so der bekannteste, aber nicht unbekannt ist auch Patrick McCoin, der immer mehr Achtung gewinnt durch seine Oxygen Advantage Methode. Ja,
das und genau auf diese Methode beziehungsweise... Ja, verzeihung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Ja, du sagst ja, ich habe
bevor
ja,
wir da jetzt konkreter werden.
Sag mal.
Bevor wir jetzt konkreter werden, wie bist du selbst dazu gekommen, dich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen und dich da weiterzubilden?
Also ich habe mich ja sehr intensiv mit Schlaf auseinandergesetzt und auch so ein bisschen mit Schnarchen, Kieferstellung. Warum schnarchen Menschen? Wir haben auch gerade in der Corona-Zeit, habe ich mich sehr viel mit HRV-Messungen auseinandergesetzt und habe dabei, kann man eigentlich nie um diese Atemfrequenz drumherum. Und über diese Atemfrequenz, was sie bedeutet, was sie für einen Einfluss hat auf die HRV und was sie bedeutet. Eigentlich kam ich so eigentlich dazu, vielleicht auch mal so eine Art Techniktraining oder Ausbildung hier zu machen. Da habe ich einige Ausbildungen absolviert. Einmal im Zusammenhang mit Yoga, also Yoga Body hat damals eine Ausbildung angeboten zur Atmung. Dann bin ich zu Patrick McCollum gekommen, da habe ich mehrere Ausbildungen gemacht, bis ich dann zum ja, Oxygen Advantage Advanced Trainer ausgebildet wurde. Dann auch Dr. Eric Kopp, auch der hat eine Art Techniktraining angeboten. Und all das habe ich quasi in dieser Zeit, in den letzten Jahren absolviert und habe mich immer mehr auch damit beschäftigt, gerade mit den Sportlern in der Schule, dass wir Atemtechniktraining eingebaut haben in das Training, also in das Mobility-Training. Ich habe auch mit vielen individuellen Schülern gearbeitet, also Einzeltrainings, wo ich mit denen geschaut habe, wie beeinflusst das die Atmung deren Beweglichkeit. Und die ist immens gewesen. Und ja. Das glaubt man gar nicht, aber tatsächlich ist es so und dafür gibt es einfach auch wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile. Ja, und wie ich auch gesagt hatte,
Wahnsinn.
ne, also Atmung ist etwas, was nicht viel kostet, ja, weil jeder kann es selbst ausprobieren. Du sollst dich immer mit einem Trainer anleiten lassen, der sich ein bisschen auskennt, gerade was so Höhentrainingssimulation, aber da gehen wir ja später nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Das solltest du nicht einfach so machen, sondern das solltest du wirklich geleitet machen. Und alle anderen, die Interesse da haben, gerade wenn sie jetzt so Probleme hatten, jetzt nicht unbedingt nur aus dem Leistungssport, also auch Menschen, die jetzt zum Beispiel Asthma haben oder Allergien haben, die profitieren eigentlich nur durch eine richtige Atmung. Und da sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen bei den Basics. Patrick McCollum sagt, dass man erstmal gucken sollte, wie jemand atmet, also wie ist die Biomechanik und dann auch die biochemischen Prozesse. Wenn man die dann so ein bisschen kennt oder versteht, dann wird alles ein bisschen klarer. Und mit Biomechanik meint man, dass man erstmal richtig atmet, also funktionelle Atmung. Und funktionelle Atmung heißt, dass wir überhaupt erstmal lernen, über die Nase zu atmen. Und die meisten Menschen atmen vermutlich mehr über den Mund, weil sie einfach, das hat man ja, habe ich auch schon früher so gelernt, ne, dass man über den Mund halt einfach wenigstens durch die Nase einatmet, durch den Mund ausatmet, aber Patrick McCollum sagt eigentlich nur durch die Nasenatmung. Und da kann man sich ganz gut den Satz merken: Nose is for breathing and mouth is for eating.
Was auch noch ganz spannend ist und, oder wichtig wäre im Zusammenhang mit der Nasenatmung zu nennen, wäre die Produktion von Stickstoffmonoxid. Das ist so ein ganz kurzlebiges Gas, was man entwickelt, wenn man über die Nase einatmet. Und sie fördert quasi die Produktion von Stickstoffmonoxid in den Nebenhöhlen. Und es hat mehrere positive Effekte, zum Beispiel die Erweiterung von den Blutgefäßen, was die Durchblutung und den Sauerstofftransport im Körper verbessert. Und dann hat Stickstoffmonoxid noch eine antimikrobielle Eigenschaft, die helfen kann, Krankheitserreger in den Atemwegen zu bekämpfen. Und das wiederum stärkt natürlich unser Immunsystem und schützt uns vor Infektionen. Und Stickstoffmonoxid trägt auch zur Verbesserung des Gasaustausches in den Lungen bei, indem es nämlich die Lungenbläschen, also die Alveolen, offen hält und dadurch wird die Sauerstoffaufnahme effizienter, was besonders ja, bei körperlicher Anstrengung von Vorteil ist, ne, wenn man zum Beispiel laufen oder Fahrradfahren. Und zusätzlich verbessert es auch die Lungenfunktion. Ne? Durch die regelmäßige Nasenatmung kann langfristig die Lungenfunktion unterstützt werden und trägt halt auch dazu bei, dass die Atemwege immer ja, gesund bleiben. Und das ist auch mal interessant, auch vielleicht für Menschen, die sowieso in der Familie so ja, die Veranlagung haben, sage ich jetzt mal, zu Herzinfarkt oder Schlaganfällen, ne, dass sie sowieso versuchen, viel mehr über die Nase zu atmen, damit sie auch versuchen, die gerade die oberen Atemwege immer zu also zur Erweiterung zu, also, ja, zu fördern, dass sie immer erweitert bleiben. Ja. Ja, das kann ich eigentlich nur noch mal als sehr, sehr wichtigen Nebeneffekt noch nennen, was die Nasenatmung betrifft.
Und im Yoga kennt man das ja auch, dass Pranayama, also Atemtechniken, sehr förderlich sind, auch gerade zur Entspannung oder zur Entgiftung. Da gibt es verschiedene Techniken. Aber man hört immer wieder diese tiefe Atmung. Und die tiefe Atmung erklärt Patrick McCollin so, dass tiefe Atmung heißt, dass wir lernen wieder in unseren Bauch zu atmen. Also tief über das Zwerchfell, tief runter zu den unteren Rippen und nicht nur in der Brustatmung verweilen. Und die Nasenatmung, die impliziert eigentlich eine Bauchatmung und die Mundatmung eher eine Brustatmung. Die Brustatmung führt dazu, dass wir eigentlich eher mehr in diesem Stressbereich bleiben. Und wenn wir in den Bauchraum atmen, dann impliziert das eher eine eher Entspannung. Das ist erstmal jetzt nur ganz grob und einfach erklärt. Und wenn wir es schaffen, über die Nase zu atmen, dann haben wir den Vorteil gegenüber dem Mund, dass wir die Luft, die wir einatmen, erstmal filtern. Also filtrieren, deswegen, weil wir Nasenhaare da haben. Und die nicht einfach so in den Organismus reinkommen mit den Bakterien oder Viren, die wir einatmen. Die Luft wird erwärmt, die wird befeuchtet. Auch das können wir zwar durch den Mund, aber das Filtern, das was ganz wichtig ist, das schaffen wir eigentlich nur über die Nase. Und wenn wir dann schaffen, ruhig über die Nase zu atmen, tief in den Bauchraum, sorgen wir auch dafür, dass wir ja ruhig werden, dass wir Sauerstoff viel besser und effektiver in den Organismus verteilen, also dass die Sauerstoffverwertung optimiert wird. Das ist eigentlich das, was Patrick McCollin auch versucht. Er sagt, dass man die Atemeffizienz verbessern will und die CO2-Toleranz erhöhen will und dass man daraus dann quasi auch eine physiologische Anpassung fördert. Und ja, wenn man jetzt gehe ich schon sehr, sehr in die Tiefe. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht sogar schon Rückfragen hast, weil sonst gehe ich da schon sehr weit. Ist das so klar, verständlich soweit oder?
Ja, doch, ich finde schon. Also verständlich ist es auf jeden Fall. Ich unterbreche dich, wenn ich Zwischenfragen habe. Aber so ist es schon erstmal. Führe ruhig fort.
Ja, okay, gut. Also das heißt, wenn ich es schaffe, eine CO2-Toleranz, also eine höhere CO2-Toleranz zu schaffen, dann kriege ich auch viel mehr Sauerstoff in mein Gewebe. Und das basiert auf dem Bohreffekt. Das heißt, also man muss sich das so vorstellen, du atmest Sauerstoff ein. Sauerstoff verbindet sich mit Hämoglobin, also den roten Blutkörperchen, und wird dann durch den Körper transportiert und gelangt dann in das Gewebe, in jede Zelle, die Sauerstoff benötigt. Und CO2 brauchen wir, um quasi, also man hat festgestellt, dass CO2 also eine Affinität zu einer Bindung, zu einer Sauerstoffbindung hat. Und das bedeutet, dass wenn wir eine höhere CO2, also Kohlendioxid im Körper aufbauen, dass sich Sauerstoff besser von den roten Blutkörperchen trennt und somit besser in das Gewebe eindringt. Und dass Sauerstoff quasi dahin kommt, wo am meisten ja, ein Metabolismus erzeugt wird. Das heißt, das ist der Bohreffekt. Und wenn wir quasi eine höhere CO2-Toleranz aufbauen oder wenn wir den Wert da verbessern, dann kriegen wir mehr Sauerstoff in den Körper. Und das kann man messen, also wie gut unsere Toleranz ist gegenüber CO2. Und das hat Patrick McCoy mit dem Bolt-Wert quasi festgehalten. Und der Bolt-Wert, das ist der Body Oxygen Level Test, der letztendlich sagt, ob wir eine gute Toleranz des Körpers gegenüber Kohlendioxid Stoffdioxid haben. Und dieser Test, der misst quasi die Zeit, die wir nach einer Ausatmung, wir atmen die Luft ein, wir halten die Luft an und wir schauen, wie lange wir die Luft anhalten können, bis ein natürlicher Atemhunger entsteht. Und das misst man in Sekunden. Das heißt, ich atme ein, aus, halte die Luft an und dann schaue ich, wie lange ich die Luft anhalten kann, bis ich einen natürlichen Atemhunger kriege und denke, ich muss jetzt wieder einatmen. Und diese Sekunden, die sagen aus, wie gut meine Toleranz ist. Das heißt, die meisten, also sehr viele Menschen sind unter 20 Sekunden. Und das bedeutet, dass man eigentlich eine eingeschränkte Atmungseffizienz hat. Und diese eingeschränkte Atmeffizienz führt oder ist ein Hinweis dazu, dass wir nicht wirklich gut atmen. Dass wir vielleicht eher ja, Atemprobleme haben, dass wir vielleicht eine höhere Atemfrequenz haben, dass wir vielleicht auch Asthma haben oder ja, andere chronische Hyperventilationssyndrome. Also das kann dahinter stecken. Und bei einem Wert von über 40, dann kann man, also das deutet darauf hin, dass man einfach eine bessere Atemeffizienz hat, dass man eine höhere Toleranz gegenüber CO2 hat, was eigentlich auch mit einer allgemein besseren Gesundheit und Fitness verbunden ist. Und diesen Bowl-Wert, den kann man trainieren. Und da gibt es Techniken, wie Patrick McCoy quasi in seiner Ausbildung seine Trainer ausbildet, es zu schaffen, dass Menschen einfach diesen Bowl-Wert erhöhen können. Und das macht zum Beispiel auch Wim Hof mit seinem Training. Und diese Methode, die der Patrick McCoy da nutzt, die basiert auf die Buteyko-Methode. Und die sagt letztendlich bei beiden, bei der Oxygen Advantage und auch bei der Buteyko-Methode, ist die Atmung auf die Nasenatmung beschränkt. Also man atmet nur durch die Nase ein und aus. Man versucht, die Atemfrequenz zu reduzieren und eine höhere CO2-Toleranz zu erzielen. Also zumindest bei der Oxygen Advantage. Bei der Buteyko-Methode ist es wirklich so, dass er eher auf die Menschen fokussiert ist, die eine Atemwegserkrankung haben. Also da geht es eigentlich, der Unterschied ist da eher die Zielgruppe. Also der Patrick McCoy hat das, was Buteyko ausgearbeitet hat, letztendlich nochmal erweitert um eine Zielgruppe, die eher so im sportlichen Bereich liegt. Und ja, also eher so vielleicht auch leistungsorientiert, kann man auch sagen. Also nicht zwingend, aber sie ist auch leistungsorientiert. Ja, und wie gesagt, wenn man so an diesem Bowl-Wert quasi arbeiten möchte, dann ja, braucht man auch schon mal intensiveres Training. Und das beginnt man meistens mit einem Trainer, der einem so ein bisschen die Technik beibringt und erstmal schaut, wie ist die Biomechanik des Körpers? Wo atmet diese Person eigentlich hin? Dann macht man einfach erstmal ganz einfache Beobachtungen. Wo geht der Atem hin? Wie hoch ist die Atemfrequenz? Nur die Atemfrequenz ist oft bei vielen Menschen ziemlich hoch. Also, ich sage jetzt mal, eine Atemfrequenz von 12 bis 14, 15 oder 16 vielleicht sogar ist noch eher normal, aber viele atmen auch weit mehr in der Minute. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Corona, also wenn Menschen wirklich Corona hatten und auch dann noch Symptome danach hatten, dann hatten die oft einen sehr, sehr schlechten Boldwert gehabt. Und wenn man will, wenn man also mit solchen Menschen arbeiten möchte, dann geht man da ganz langsam vor. Und Menschen, die jetzt, sag ich jetzt mal, doch eigentlich einen guten Wert haben und das nochmal weiter ausarbeiten wollen, dann ja, dann macht man auch ein Intensivtraining. Da sind die Erfolge dann natürlich ein bisschen besser, aber bei allen anderen dann geht man langsam und muss auch wirklich täglich trainieren. Aber da hat man dann schon nach 2 bis 4 Wochen so erste Effekte, wo man schon sieht, dass man den Boltwert ein bisschen erhöht. Und nach einem richtig starken Intensivtraining von 8 bis 12 Wochen kann man auch einen Wert von 40 erreichen. Und eigentlich sagt man, dass Menschen, die einen Wert unter 20 haben, also ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, was er gesagt hat, aber dass sie eigentlich gar keinen Sport erstmal machen sollen. Die sollen erstmal an ihrer Atemtechnik Training, an ihrer Atemtechnik oder an der Biomechanik arbeiten, bevor sie wirklich an Sport erstmal denken. Und wenn die Mechanik gut läuft, dann schaut man, dass man ja, das Ganze kombiniert mit einem Training. Das heißt, am
Jetzt habe ich eine
Anfang,
Frage.
ja. Frag ruhig.
Du hast ja gesagt, es gibt einerseits die Buteyko-Methode, aber sowohl Buteyko als auch die Methoden, die Patrick McCoin so entwickelt hat, zählen zu oder sind in der Oxygen Advantage Ausbildung beispielsweise beinhaltet, richtig?
Richtig.
Ja. Und während Buteyko sich hauptsächlich mit Personen beschäftigt, die an Atemwegserkrankungen oder Problemen leiden, hat Patrick McCoin auch so das Auge auf eine Leistungsverbesserung beziehungsweise auf physische Effekte
Ja.
abgezielt. Das heißt, das ist ja auch
Richtig.
einer der Gründe, warum wir heute sprechen, weil Atemtechniken vor dem mentalen Hintergrund hatte ich schon mal hier jemanden, liebe Grüße an Ute Simon, Mentaltrainerin, hier im Podcast zu Gast. Und ich finde diesen Aspekt eben, dass man unter anderem einen Effekt auf die eigene Leistung erzielen kann, super spannend. Womit hängt das zusammen?
Du meinst jetzt, dass die mentale, dass es einen Einfluss hat auf das Mentale, meinst du?
Nee, auch, dass die Atemtechniken, also neben diesen mentalen Effekten, über die wir teilweise in der anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen haben, aber heute auch noch mal detaillierter darauf eingehen werden, dass tatsächlich eine bewusste Atmung und die Berücksichtigung allein dieser Punkte, die du jetzt schon genannt hast, auch einen Effekt darauf haben können, dass zum Beispiel die verbesserte Atmungseffizienz einen Effekt auf die Leistungssteigerung hat.
Also wenn du deine Atmung quasi kontrollieren kannst, dann kannst du sie ja auch besser trainieren. Und wenn du sie besser trainieren kannst, dann kannst du auch deine mentale Fokussierung und deine Achtsamkeit besser kontrollieren. Das geht eigentlich mit einher, also dass du durch diese Leistung dass du durch diese Effekte auch deine Leistungen automatisch verbesserst. Also das heißt, du hast eine erhöhte Sauerstofftransport. Ja, du hast den Boltwert, den du mit der, also du atmest erstmal von der Biomechanik besser. Du hast einen erhöhten Sauerstofftransport. Du hast eine verbesserte CO2-Toleranz. Du aktivierst auch dadurch dein parasympathisches Nervensystem, weil du einfach deine Atmung besser kontrollieren kannst und dass die Erholung auch fördert. Du reduzierst die Muskelverspannungen. Das heißt, du hast eine tiefe, bewusste Atmung, kannst die Muskelverspannungen eher lösen. Das führt auch wiederum zu einer besseren Beweglichkeit, einer geringeren Verletzungsanfälligkeit. Und die Atemtechnik fördert dann auch somit deine geistige, ja, Konzentration, was auch die mentale Leistungsfähigkeit und die Fähigkeit, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, verbessert. Ja, das ist einfach so eine Kette, die du trainieren kannst mit der Zeit. Also jetzt, wenn du jetzt jemand bist, der jetzt irgendwie eher zu Panikattacken neigt und ja, irgendwie hyperventilierst, dann solltest du natürlich erstmal daran arbeiten, dann ist nicht jede Atemtechnik gleich gut für dich. Ja. Das heißt, du schaust erstmal, dass du eine Technik findest, dass du deine Atemfrequenz wieder kontrollierst, dass du die verlangsamst, dass du viel ruhiger atmest und dass du einfach weißt, welche Atemtechnik nutze ich jetzt, um quasi jetzt ja, fokussierter zu sein oder keine Panikattacke zu bekommen. Aber es gibt einfach ja, durch dieses Training bessere Kontrolle.
Okay. Das heißt, man kann jetzt gar nicht unbedingt zwischen den Atemtechniken, die rein mentale Effekte erzielen, zu Atemtechniken, die auch einen physischen Effekt auf die eigene Leistung oder auf das körperliche Wohlbefinden haben, unterscheiden.
Naja, doch, es gibt schon, also es gibt ja verschiedene Techniken. Es gibt ja so dieses Box Breathing, wo du ja quasi so ein bisschen mehr auf die Fokussierung achtest, ne, dass du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn du eine Präsentation irgendwie hältst, wenn du aufgeregt bist, dann eignet sich einfach so ein Box-Breathing, weil du einfach mental fokussiert bist oder vor einem Wettkampf. Weil du willst ja jetzt auch nicht völlig entspannt in einen Wettkampf gehen oder völlig entspannt eine Präsentation halten, weil du ja schon diese Aufregung auch ein bisschen brauchst. Bei einer Angstbewältigung, für
Ja.
jemand, der eher so Ängste hat oder wirklich wenig entspannen kann, da eignet sich so eine 4-7-8-Atmung. Vielleicht hast du davon auch schon gehört. Ich glaube, wir zwei haben auch schon drüber gesprochen, ne? Dass du versuchst, durch eine Atemkontrolle so ein
Ja.
bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Und wenn du jetzt an die Schlafqualität zum Beispiel denkst, dann gibt es Mundtaping, hat man bestimmt jetzt auch schon öfters gehört, ne? Dass du versuchst, über die Nasenatmung deine Schlafqualität zu verbessern. Und wenn du jetzt eher so an die sportliche Leistung denkst, dann kannst du dann gibt es zum Beispiel diese intermittierende Hypoxie, also Höhentrainingssimulation, dass du zum Beispiel deine körperliche, deine sportliche Leistung verbesserst. Also es gibt schon verschiedene Arten Techniken, die auf verschiedene Ziele ausgerichtet sind. Und tiefe Atmungen generell sind ideal, um Stress zu reduzieren. Und Feueratmung zum Beispiel, was man aus dem Yoga kennt, ist eher für eine Energiebereitstellung.
Okay. Feueratmung, was macht man da genau?
Die Feueratmung, auch Kapalabhati genannt, ist eine schnelle und kraftvolle Atemtechnik aus dem Yoga, bei der aktiv und rasch durch die Nase ausgeatmet und passiv eingeatmet wird. Und diese Praxis erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut und verringert Kohlendioxidgehalt, weil viel abgeatmet wird. Und das führt kurzfristig zu einem Gefühl von Schwindel oder erhöht auch die Wachsamkeit. Und das kommt daher, da das Gehirn ja durch diese veränderten Gaslevel stimuliert wird. Und ja, im Yoga wird die Feueratmung angewendet zur Reinigung der Atemwege, zur Stärkung der Atemmuskulatur und Steigerung der Energie. Und ja, man sagt, dass die Konzentration verbessert, den Geist klärt und durch die erhöhte Sauerstoffzufuhr einen Energiekick gibt. Ja, und zu dem, wie ich es vorhin so ein bisschen erklärt habe, dieser Gaslevel, der führt einfach dazu, dass das Nervensystem stimuliert wird, um auch Stress abzubauen.
Okay. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich einmal detaillierter darauf ein, wie das genau funktioniert. Du hast vorhin, oder besser gesagt, wir haben vorhin mal so eine kurze Auflistung erstellt, welche leistungssteigernde Effekte das haben kann, beziehungsweise welche Effekte sich generell so einstellen, je nachdem, welche Atemtechnik man anwendet, dadurch, dass man die Atmungseffizienz verbessert. Vielleicht können wir auf einzelne Punkte davon nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, wie zum Beispiel die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems und was das letztendlich für Konsequenzen mitbringt. Und im Anschluss nochmal dieses Lösen von Muskelanspannung, weil ich meine, wir wissen alle, wir haben auch schon beide einen Podcast aufgenommen zum Thema Entspannung, dass es natürlich super gut ist, wenn man irgendwie allein durch die Atmung dazu beitragen kann, dass der
Genau,
Körper
ja.
sich auch entspannt. Starten wir mit dem
Genau,
parasympathischen
also
Nervensystem.
wenn wir, also bei der kontrollierten Atmung aktiviert das parasympathische Nervensystem, weil wir zum Beispiel tief in den Bauchraum atmen, wird der Vagusnerv angesteuert, der das parasympathische Nervensystem aktiviert, was die Erholung fördert und Stress reduziert. Dadurch auch die Regenerationsfähigkeit des Körpers verbessert. Sobald wir in den parasympathischen Bereich kommen, reduziert sich die Muskelverspannung, also oder die Muskelanspannung. Das heißt, die tiefe und bewusste Atmung kann die Muskelverspannungen lösen, was dann wiederum zum Beispiel einer besseren Beweglichkeit oder ja auch eine geringere Verletzungsanfälligkeit führt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Sportlern arbeite und ich sage jetzt mal, die legen sich auf den Rücken, ziehen das Bein zu sich ran und atmen, ja, bringen das Bein erstmal ganz normal hoch. Und ich sage jetzt mal, vielleicht bringen Sie Ihr Bein auf 30 Grad hoch, wenn Sie liegen in der Rückenlage. Und würden Sie jetzt ganz ruhig atmen, schließen die Augen, konzentrieren sich auf eine ruhige Atmung, versuchen die Atemfrequenz zu reduzieren, aktivieren damit den parasympathischen Teil des Nervensystems. Dann kann man beobachten, dass das Bein vielleicht durch ein Anziehen noch ein bisschen weiter kommt als die 30 Grad. Ja, dass einfach diese Muskelspannung etwas nachlässt. Mhm. Und die kommen meistens viel, viel weiter mit ihrem Bein Richtung Körper, alleine durch diese ruhige Atmung. Und das ist auch mit anderen Körperbereichen, aber gerade so in der Hüfte, in der Beinrückseite, all das, was ja oft verkürzt ist bei den Sportlern, da merken die einen positiven Effekt. Und die merken auch eigentlich, sobald sie etwas ruhiger atmen und dass auch allgemein die Atemfrequenz runtergeht, der Blutdruck runtergeht, die Herzrate runtergeht, all das sind dann die Effekte, die die bewusste, ruhige Atmung ja implizieren. Ja, und wenn du eigentlich so ruhig und bewusst atmest, merkst du auch eigentlich, dass du fokussiert bist. Also nehmen wir an, du würdest da jetzt liegen und würdest plötzlich an irgendwas anderes denken, dann bist du auch nicht mehr fokussiert, dann ist auch deine Atmung wahrscheinlich ganz schnell wieder im Brustkorbbereich. Also es ist eigentlich ziemlich auffällig. Also man sieht es sehr gut als Trainer, wie die Menschen atmen und dass sie dann wirklich bei sich sind, weil sie tatsächlich völlig fokussiert sind und achtsam sind und selbst auch merken, hier, ich kriege jetzt gerade mein Bein zum Beispiel mit Hilfe von einem Gurt, was ich am Fuß fest habe, mein Bein etwas näher zu meinem Körper hin.
Man kennt das ja auch vom Yoga, dass einzelne Übungen, zum Beispiel, wenn man jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, korrigiere mich gern, falls ich falsch liege, beispielsweise beim Yin-Yoga, wo man ja einzelne Haltungen echt länger praktiziert, beziehungsweise mehrere Atemzüge in dieser Haltung oder in dieser Asana bleibt, dass man, wenn man so ein bisschen in Anführungszeichen Federn geht, also mit der Einatmung die Position nochmal ganz leicht verlässt, um dann mit der Ausatmung tiefer in die Bewegung reinzugehen oder in die Asana reinzugehen, um dann das zu halten, dass dort eigentlich unmittelbar und auch wenn es jetzt nicht ist, wie ich klopfe wie ein Klappmesser zusammen, kann meinen Kopf aufs Knie legen, dass sich da in kürzester Zeit schon ein kleiner Effekt einstellt, einfach nur dadurch, dass ich bewusst atme, oder?
Ja, genau. Das ist auch so die Technik, die da genutzt wird. Oft, man verweilt sehr lange in den Haltungen und bei manchen, also man sollte sich ja auch mit Kissen behelfen, also dass man auch nicht jetzt hier irgendwelche Schmerzen erleidet, sondern dass man einfach versucht, fokussiert zu bleiben, ruhig zu atmen. Und das fällt vielen schon total schwer. Also da sieht man ganz oft Menschen, die dann sagen, also ich kann das jetzt nicht mehr halten, das ist mir zu anstrengend, obwohl man sich ja behelfen soll mit Kissen, mit irgendwelchen Blöcken, dass man quasi in dieser Haltung verweilen kann. Und trotzdem merkst du, dass die Leute nicht richtig atmen, nämlich dann, wenn sie in Stress geraten. Ja, die sagen dann, nee, ich kann das nicht und ich will das gar nicht. Also sie können sich gar nicht fokussieren, weil sie falsch atmen. Und das ist da super gut zu beobachten. Mhm. Und wenn du denen hilfst, richtig zu atmen und Kontrolle zu übernehmen, dann hast du diesen positiven Effekt.
Wie kann ich denn, wenn ich jetzt zu Hause den Podcast gehört habe oder unterwegs, ist erstmal zweitrangig, und mir denke, okay, so die Anfänge möchte ich vielleicht selber schon mal leisten und Atem bisschen üben, einzelne Atemtechniken angehen. Wie kann ich das schon für mich zu Hause trainieren, ohne jetzt eine Betreuung eines Trainers? Du hast von unter anderem von Mund zu tapen gesprochen. Also ich stelle mir das relativ heftig vor, wenn man das jetzt alleine zu Hause macht, aber vielleicht gibt es da eine Alternative, was man selber schon mal ausprobieren kann. Und was kann ich alleine in den ersten Zügen schon üben, um die Atemeffizienz zu verbessern?
Also erstmal solltest du selbst beobachten, wohin du atmest. Ob du selber merkst, dass du sehr in der Brustkorbatmung bist oder ob du eigentlich auch merkst, dass du in den Bauchraum atmest, selbst beobachten, ob du den Mund länger zulassen kannst, ob es dir schwerfällt, ne, durch die Nase zu atmen. Und dann solltest du also das mit dem Mund zutapen. Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass man sich tagsüber daran gewöhnt, und selbst erstmal merkt, ob man den Mund sehr oft öffnet. Das heißt, der Mundpflaster dient eigentlich eher zum Schlaf, also dass man quasi lernt, tagsüber mehr über die Nase zu atmen. Und dann kann man vielleicht mal mit, ich sage jetzt mal ein paar Minuten, mal den Mund zuzukleben. Auch jetzt nicht so ganz radikal, also wenn man sich den in der Mitte zuklebt oder es gibt einfach auch so Pflaster, die in der Mitte auch so einen Spalt haben, sodass man nicht gleich völlig ohnmächtig wird und es übertreibt, aber man sollte das peu à peu, also langsam dran gehen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so das Allerwichtigste mit dem Tapen. Ich finde es viel wichtiger, dass man erstmal selbst beobachtet, wohin atme ich und seufze ich oft. Ne? Das Seufzen ist nämlich ein Zeichen dafür, dass ich immer wieder Sauerstoff brauche oder glaube zu brauchen. Und dass ich meine Sauerstoffnutzung nicht optimal nutze. Das heißt, meine Toleranz gegenüber CO2 ist einfach noch zu gering. Und das ist eigentlich eher so das Zeichen. Das merke ich schon erstmal selbst. Und ich versuche, erstmal meinen Boltwert festzuhalten. Das kann ich ja selbst machen, dass ich gucke, wann habe ich den ersten Reiz wieder einatmen zu müssen. Und wenn der schlecht ist, dass ich einfach versuche, regelmäßig diesen Wert zu verbessern. Und das kann ich mehrmals am Tag probieren. Das kann ich im Sitzen machen. Das kann ich im Liegen machen. Wenn ich dann mit der Zeit meinen Boltwert verbessere, also indem ich merke, dass ich viel bewusster in den Bauchraum atme, dass ich zum Beispiel versuche, die Luft ein bisschen anzuhalten. Ich kann auch, also bei Kindern mache ich das oft so, dass sie zum Beispiel die Hände zusammennehmen und in ihre Hände reinatmen und wieder nur in die Hand einatmen, dass einfach ein höherer CO2-Gehalt sich aufbaut. Und dann auch mal den Finger einfach nur unter die Nasenlöcher halten und so atmen. Der Mund bleibt zu und ich atme so, dass ich meinen Atem an meinen Fingern kaum spüre und kaum höre. Und daran merke ich eigentlich auch schon, dass automatisch ja, dass so Stress in einem aufkommt. Obwohl du ja eigentlich weiter atmest, hast du das Gefühl, du hast Stress. Und wenn du das hast, weißt du eigentlich, dass deine Toleranz auch sehr schlecht ist. Das heißt, ich versuche über eine Minute oder eine Minute oder 30 Sekunden am Anfang am besten ruhig zu atmen, gleichmäßig ein- und auszuatmen, ruhig, tief und langsam und versuche meine Atemfrequenz zu reduzieren. Ja, und wenn ich es irgendwann das sogar schaffe, eine Atemfrequenz von 6 Atemzüge in der Minute hinzukriegen, dann bin ich eigentlich sehr, sehr gut schon. Also ja, eine Atemfrequenz auf 6 Atemzüge herunter zu reduzieren. Und wenn ich das erstmal nicht so schaffe, dann versuche ich erstmal 30 Sekunden ruhig ein- und auszuatmen, tief in den Bauchraum. Dann gönne ich mir eine kurze Erholung, indem ich ganz normal wieder atme, über 1 oder 2 Minuten maximal. Und dann wiederhole ich. Das kann ich 5-mal wiederholen und dann mache ich das vielleicht nochmal 2 Stunden später oder am Abend nochmal. Und so versuche ich das regelmäßig in meinen Tagesablauf einzubauen. 5 Wiederholungen, immer mal 30 Sekunden ruhig atmen, bis ich vielleicht 1 Minute schaffe. Wenn ich dann 1 Minute schaffe, das dann vielleicht sogar immer weiter zu erhöhen. Und für die, die sowieso einen besseren Boltwert haben, die können dann auch versuchen, ihre Atemanhaltezeit zu erhöhen. Also wenn sie jetzt 40 Sekunden schaffen, dass sie vielleicht versuchen, noch weiter zu gehen. Und das Wichtige ist,
Wahnsinn.
wenn du einatmest, also nehmen wir mal an, du machst diese Atemtechnik, dann entsteht ja ein höherer ein CO2-Gehalt in deinem Körper. Und dieser höhere CO2-Gehalt in deinem Körper führt dazu, dass du in Stress kommst. Der Körper glaubt, er braucht mehr Sauerstoff, deswegen geht der Mund dann auf. Die Kunst ist, den Mund zuzulassen und weiterhin ruhig zu atmen. Also, dass du nicht zu sehr den Atemhunger steigerst, dass du direkt danach den Mund wieder öffnest und dann doch wieder viel Sauerstoff einatmest und leider zu viel wieder abatmest. Also, wenn du da wirklich drin bleiben willst, solltest du versuchen, ruhig zu atmen. Was auch noch essentiell ist, ist die Zungenposition. Also wenn eine Zungenposition auch da nicht optimal ist, nämlich am oberen Gaumen die Zunge platzieren zu können, um dadurch einen optimalen Luftstrom in deinen oberen Atemtrakt zu leiten, dann kann das auch dazu führen, dass du schlecht atmest. Und jetzt gerade auch bei
Also nur
Schnarchern.
mal zum Verständnis. Entschuldige, dass ich unterbreche. Was ist die optimale Zungenposition, dass sie oben am Gaumen ist oder möglichst nicht?
Doch, am oberen Gaumen.
Ja,
Platziert
okay.
am oberen Gaumen und ja, also viele Kinder, du weißt ja, wenn die zum Beispiel jetzt Daumen lutschen oder irgendwie oft nuckeln, dann verändert sich halt auch so ein bisschen der Kiefer. Und eine schlechte Kieferausrichtung führt auch wieder dazu, dass man vielleicht auch ja, eine schlechtere Körperhaltung hat, weil die Zunge, das Zwerchfell, der Beckenboden, die sind erstmal funktionell miteinander verbunden. Und wenn die arbeiten auch eigentlich synchron oder zusammen. Und wenn das gut funktioniert, dann und deine Körperhaltung quasi auch gut ausgerichtet ist, dann wirst du auch effizient atmen. Aber wenn deine Kieferausrichtung schon schlecht ist, dann wird sich wahrscheinlich auch deine Kopfposition verändern. Vielleicht wird sich auch dein Rücken etwas mehr runden, deine Körperhaltung verschlechtert sich und das führt dazu, dass die stabilisierenden Muskeln zu einer Schwächung neigen. Und das führt auch dann darum, dass dazu, dass das Zwerchfell und Beckenboden halt auch nicht mehr so gut arbeiten.
Das bedeutet, wenn ich jetzt feststelle, dass entweder meine Körperhaltung nicht gut ist, die Zungenposition nicht so ist, wie du sie gerade dargestellt hast, mein Zwerchfell weniger zu tun bekommt, weil ich mehr in die Brust als in den Bauch atme. Würde es da schon genügen, wenn ich mich zum Beispiel einer dieser Komponenten, also wie du gesagt hast, einer dieser Komponenten Zunge, Zwerchfell, Beckenboden widme und in Kombination mit der Körperhaltung, um diese ganze, ich nenne sie mal, funktionale Kette zu verbessern und damit auch die Atmung zu verbessern?
Auf jeden Fall. Also das hilft auch auf jeden Fall schon. Also die korrekte Zungenposition unterstützt die Atemwege, während das Zwerch und der Becken zusammenarbeiten und also diesen intraabdominalen Druck regulieren und die Atemmechanik quasi zu optimieren. Und die Muskelkoordination fördert halt auch eine effiziente Atmung und eine stabile Körpermitte. Ja, und wenn eine nicht funktionelle Atmung, die kann wiederum die Körperhaltung beeinflussen und die stabilisierenden Muskeln quasi schwächen. Ja, dazu zählt halt auch das Zwerchfell und das Beckenboden. Und so eine ungleichmäßige
Ja.
Muskelaktivierung beeinträchtigt halt auch wiederum die Koordination. Also das ist alles so zusammenhängend. Und diese schlechte Körperhaltung, die Muskelverspannung, die auch dann zu Rückenproblemen führen können, das hängt so eng zusammen und deswegen ist es so wichtig, dass man mit Hilfe von der gezielten Atemtechnik und der tiefen Zwerchfellatmung auch eine ausgewogene Nutzung ja, der Muskulatur halt auch nutzt.
Okay.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Also die Komplexität war mir in dem Stil tatsächlich nicht bewusst bis heute.
Ja, es ist schon alles echt recht komplex und zusammenhängend, ne? Also wenn du dann halt auch gut atmest, dann fördert das auch wiederum den Schlaf. Hast du einen guten Schlaf, hast du eine gute Regeneration, eine Entzündungsregulation, eine Entgiftungsregulation, die ja alle im Tiefschlaf vollzogen werden. Das sind halt ganz, ganz wichtige Faktoren. Ja. Also, um nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, es ist halt wichtig, dass erstmal so eine Atemtechnik wirklich von der Biomechanik erstmal angesteuert wird. Atme ich in den Bauchraum. Da kann man so ganz einfache Sachen machen. Man legt sich auf den Rücken, legt sich vielleicht irgendwie ein Buch auf den Bauch und schaut, ob man überhaupt die tief in den Bauchraum atmen, weil viele wissen gar nicht, ja, atme ich jetzt, muss ich nicht erstmal, um in den Bauchraum zu kommen, erstmal tief in den Brustkorb atmen, um dann in den Bauchraum zu kommen. Und tiefe Atmung im Yoga wurde auch, also ich habe es in meiner Yoga-Ausbildung vielleicht ein bisschen missverstanden, dass tiefe Atmung auch immer dieses mit einem Geräusch zusammenhängt. Also dieses. Und ja. Eigentlich sagt Patrick McCann, nein, eigentlich eher ruhig. Viel, viel ruhiger, tief. Tief heißt auch nicht nur einfach, wie eben gerade, also, dass ich tief in den Brustkorb atme, bis ich versuche, das irgendwie in den Bauchraum zu bringen, die Beweglichkeit, sondern dass ich wirklich tief in die unteren Rippen und eher horizontal atme. Also ich versuche, tief meine Rippen auseinander zu bringen und zu dehnen und meine Atemmuskulatur, meine Atemhilfsmuskulaturen zu aktivieren, ohne dass ich jetzt große Bewegungen in meinem Rumpf irgendwie sehe oder so, sondern wirklich ruhig und tief und langsam.
Und auch nicht unbedingt mit Soundeffekt.
Genau, nicht unbedingt mit Soundeffekt, genau. Also wirklich ruhig. Und das merkt man auch. Also wie ich dir gesagt habe, vorhin dieser Trick mit dem Finger zeigt auch einfach, dass das ganz schnell zu Stress führen kann. Wenn man sich den Finger einfach mal unter die Nase hält, versucht wirklich ruhig zu atmen, tief zu atmen, seinen Atem am Finger kaum zu spüren, kaum was zu hören, dann merkst du, dass automatisch so ein kleines Stressgefühl aufkommt, dass du mehr CO2 entwickelst und in dem Moment ruhig zu bleiben, ruhig weiter zu atmen, entspannt zu bleiben, das lernt man dann mit der Zeit. Das ist nur so ein kleiner Test letztendlich, mehr ist das nicht.
Ja. Ja, das heißt, man bringt am besten auch ein bisschen Geduld mit.
Ja, also ich meine, man braucht vielleicht, also man hat schon so kleine Effekte, ne? So, dass man innerhalb von 2 bis 4 Wochen auch schon merkt, dass man viel besser atmet. Und mit dem Tapen, das kann man ja auch mal so einfach ausprobieren. Wenn man jetzt einfach beim Kochen, wenn man sich einen Podcast zum Beispiel anhört, zum Beispiel unseren Podcast, und dabei kocht, dann.
Genau, diese Folge.
Genau, dann klebt man sich den Mund etwas zu und hört zu und guckt, ob man das so hinbekommt. Eine Stunde ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, aber ja. Nur mal so grob.
Das stimmt. Ja. Du hattest es vorhin schon angerissen, und zwar Höhentrainingssimulation. Das war auch einer der Punkte, warum wir beide überhaupt gesagt haben, das ist so ein Thema, was wir auf jeden Fall besprechen sollten. Einfach weil man, glaube ich, bis jetzt schon gemerkt hat, wie komplex und wichtig es einfach ist, sich mit der Atmung und einzelnen Atemtechniken auseinanderzusetzen, aufgrund der verschiedenen positiven Effekte, die man damit erzielen kann. Aber Höhentrainingssimulation ist echt so ein Punkt, den ich unfassbar spannend finde. Und würde mich freuen, wenn wir uns dem widmen können. Einmal dann einfach die Einstiegsfrage an dich. Wie funktioniert das überhaupt durch entsprechende Atemtechnik, wenn ich gar nicht wirklich in der Höhe bin?
Also die Höhentrainingssimulation durch Atemtechnik, die zielt halt darauf ab, die physiologischen Effekte zu imitieren, die durch den Aufenthalt, wie man es halt sonst kennt, in großen Höhen erreicht wird, wo also der Sauerstoffpartialdruck niedriger ist. Und das kann man erreichen, indem man gezielt versucht, den Sauerstoffgehalt im Körper zu verringern und die CO2-Toleranz zu erhöhen. Das kann man zum Beispiel jetzt mit einem Training machen, wo man immer wieder wechselt von normalen Atemzügen zu Phasen, wo man den Atem anhält. Das nennt man dann Hypoxiephasen. Also Hypoxie steht für Sauerstoffmangel im Körper. Und da atmet man für einige Minuten normal, dann hält man den Atem an und dann atmet man wieder normal aus, so lang wie möglich und schaut aber, dass man eigentlich nur durch die Nase atmet. Und bei der Oxygen Advantage Methode wird dann darauf geachtet, dass die Sauerstoffsättigung von 85 auf 2, also zwischen 85 und 92 Prozent angestrebt wird, also dass die in dem Bereich quasi sich bewegt, um quasi so eine Anpassung des niedrigen Sauerstoffgehalts zu trainieren. Also alles, was jetzt unter 85% gehen würde, wäre dann auch schon kritisch. Also da sollte man auch wirklich immer Reizen und deswegen auch mit einem Trainer zusammen. Man kann das aber auch simulieren mit Masken oder so Atemgeräte. Das machen ja auch einige, dass sie da den Sauerstoffgehalt, der eingeatmet wird, auch reduziert ist. Und man hat auch noch zusätzlich noch den Effekt, dass man auch seinen Zwerchfell mit trainiert, was ja auch ein Muskel ist letztendlich. Und dieses regelmäßige Training wird dann halt durch Tragen von so einem, ja, so einer Maske, so einem Ausdauertraining regelmäßig ausgeführt. Und was man noch machen kann, ist dann, dass man in einer hypoxischen Schlafumgebung sich begibt. Das heißt, ein Schlafen in einem Zelt oder in einem Raum, wo wenig Sauerstoffgehalt ist, wo die Luft quasi reduziert ist. Und das macht man dann auch regelmäßig. Und ja, das ist so das, was man so ein bisschen kennt. Und was ich dir ja vorhin gesagt hatte, war ja, dass man durch dieses intermittierende Hypoxietraining, also immer dieses Mischen von Luft anhalten und normalen Atemzügen kombiniert und das dann wiederum steigert durch sportliche Leistung. Das heißt, dass ich dann auch versuche, zum Beispiel dabei zu laufen und die Luft anhalte und das dann immer mehr steigere mit der Zeit. Und immer noch danach, dabei auch die Sauerstoffsättigung im Auge behalte. Also, dass ich die Luft, also mit den Kindern kann man zum Beispiel, wir haben das dann so langsam gemacht, dass wir erstmal geguckt haben, wie ist der Boltwert. Der ist bei den Mädels meistens schon so zwischen 30 und 40, bei manchen auch über 40. Dann laufen wir erstmal nur, indem wir durch die Nase atmen, durch beide Nasenlöcher. Dann stellen die oft fest, dass ein Nasenloch vielleicht freier ist. Dann machen sie eine Pause, da gehen sie eine Minute, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Dann halten sie sich das Nasenloch zu, wo sie sagen, da kriege ich irgendwie schlechter Luft. Dann laufen sie wieder ganz intensiv, sehr schnell, 30 Sekunden. Und nach 30 Sekunden laufen sie wieder ganz normal. Dann gehen sie und versuchen dann durch beide Nasenlöcher wieder zu atmen und wieder Ruhe reinzubringen. Und das wiederholen wir maximal. Ja, maximal fünfmal. Und wenn es Ihnen leicht fallen würde, dann versuchen wir auch mal komplett die Luft anzuhalten beim Laufen. Aber dann vielleicht nicht gleich 30 Sekunden, weil es dann halt doch sehr, sehr intensiv ist. Aber solange Sie halt können, solange Sie einschätzen können, dass wenn Sie dann wieder gehen, Sie den Mund nicht öffnen müssen. Ja, sobald Sie nämlich dann wieder den Mund öffnen, dann heißt es eigentlich, dass es schon wieder zu viel war. Und das ist so ein. Das kann man regelmäßig. Genau, also das sollte man erst wirklich trainieren, wenn man tatsächlich dann schon geübter ist. Aber da hast du halt diesen Effekt so langsam, dass du einfach in diesen, dass die Sauerstoffsättigung vielleicht dann so ein bisschen schon runtergeht. Also wir machen das dann halt mit der, wenn sie dann die Luft komplett anhalten, dann geht da die Sauerstoffsättigung runter. Aber erstmal so langsam erstmal reinkommen durch ein Nasenloch, ne? Nicht sofort. Wir haben auch so ein Atmungsgerät, wo wir so den Widerstand nochmal messen, wie hoch der ist, ob der besser wird mit der Zeit und indem sie halt einfach ihr Zwerchfell viel besser nutzen und gegen den Widerstand atmen. Und daran erkennt man dann halt einfach, dass das einhergeht mit einem hohen Boltwert. Also sobald der Boltwert auch höher ist bei denen, siehst du auch, dass das Ausatmen gegen so ein Widerstandsgerät auch etwas von der Zahl auch genauso hoch geht. Ja, das trainieren wir regelmäßig, aber.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn der gesagt hat, das Wichtige ist, dass wenn man zum Beispiel dann diesen Schritt erreicht, dass man komplett die Luft anhalten kann während der hochintensiven Belastung wie bis zu 30 Sekunden schnell laufen oder sprinten. Wie gelingt es mir dann danach nicht diesem, ich glaube, du hast es anfangs mal Atemhunger genannt, nachzugeben und so ganz schnell wieder nach Luft zu schnappen, sondern das so ruhig zu gestalten, wie du gerade beschrieben hast?
Das ist wirklich Trainingssache. Das kannst du nicht, das wirst du nicht sofort schaffen. Das ist wirklich langes Training und da musst du einen hohen Boltwert haben. Also das macht keinen Sinn, mit jemandem zu machen, der jetzt einen Boltwert von 20 hat
Ja, okay.
oder 25. Das ist einfach, ausreichen. Also das sind dann wirklich die Kinder, die einen Boltwert von über 40 haben, die schaffen das dann auch eher. Denen fällt es nicht so schwer. Die regenerieren auch echt, also die erholen sich sehr, sehr schnell. Also die kommen gar nicht in diese Hyperventilation. Mhm. Und also auch nochmal so, was vielleicht viele auch gar nicht irgendwie vielleicht wissen, weiß ich nicht. Also wenn man hyperventiliert, ne, wenn man Panikattacken kriegt, dann atmet man ja oft in eine Tüte rein, weil man nämlich zu viel Sauerstoff im Körper hat. Mhm. Und das ist ja oft, was viele ja denken, sie haben zu wenig Sauerstoff. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Wir haben zu wenig CO2 im Körper, also zu wenig Kohlendioxid. Und deswegen atmet man in eine Tüte, damit man wieder eine höhere CO2-Wert im Körper hat, um quasi wieder ruhig zu atmen und aus dieser Panik heraustritt. Ja, das ist so ein bisschen das, oder? Also das ist nicht jetzt etwas, was jeder so trainieren kann oder sollte. Und ja, also dieser CO2-Wert, den man erhöht in dem Moment, um mehr Sauerstoff ins Gewebe zu bringen, führt ja auch dazu, dass der pH-Wert runtergeht. Mhm. Also der CO2-Wert geht runter, der pH-Wert geht runter, also es entsteht so eine Art Säure und dadurch kommt mehr Sauerstoff ins Gewebe rein.
Okay.
Und in der Lunge ist genau das Gegenteil. In der Lunge haben wir wenig CO2, wir haben einen höheren pH-Wert. Und dadurch bindet Hämoglobin auch viel mehr Sauerstoff und transportiert den Sauerstoff dann wieder ins Gewebe.
Und das erzielt letztendlich eine Leistungssteigerung, dadurch, dass ich dieses Höhentraining simuliere.
Ja.
Klingt ganz simpel.
Einfach. Und der Nebeneffekt ist ja auch noch, dass dieser Sauerstoffmangel stimuliert auch die Bildung von den roten Blutkörperchen und der Körper adaptiert das dann letztendlich. Ne? Der sagt dann, die Sauerstoffversorgung, die muss optimiert werden, das heißt, wir brauchen mehr rote Blutkörperchen und dadurch produziert der Körper dann nach einigen Wochen auch mehr EPO. Also das ist jetzt kein Effekt, der sich dann direkt danach bildet, sondern das ist dann, wenn man dann mehrere Wochen wenn man dieses Training dann ausübt und dann dauert es etwa ein paar Wochen, bis dann auch wirklich eine höhere Produktion von EPO aktiviert wird. Mhm. Und diese verbesserte Sauerstofftransportkapazität des Blutes letztendlich erhöht die Ausdauer und die Leistungsfähigkeit. Das ist letztendlich der Effekt davon.
Ja.
Und der adaptiert also diese niedrige Sauerstoffverfügbarkeit, indem er die Effizienz der Sauerstoffnutzung in den Muskeln verbessert. Und diese hypoxische Bedingung, ja, die da ja entsteht, die bildet auch neue Mitochondrien und verbessert dann halt auch die Effizienz. Und der Körper, der entwickelt dann auch eine bessere Fähigkeit, Säure, wie zum Beispiel auch Milchsäure zu puffern bei intensiverem Training. Und der Eintritt von so einer Muskelermüdung, die wird dann verzögert auch dadurch. Das heißt, wir haben eine bessere Leistung bei anaeroben Belastungen. Und durch diese Kombination von erhöhten roten Blutkörperchen und der besseren Sauerstoffnutzung und der effizienteren Mitochondrien kann auch eine maximale Sauerstoffaufnahme gesteigert werden. Also du siehst, das ist so eine ganze Kette, die dann letztendlich dazu führt, dass wir eine größere maximale Ausdauerleistung schaffen, ohne dass wir jetzt unbedingt auf Höhen sind von 1800 oder 2000 Metern. Mhm.
Ja, und der generelle Aufwand ist auf jeden Fall reduzierter, ne? Als wenn man sich jetzt so ein Höhentrainingslager gönnt.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht so kostenintensiv. Und und die Höhentrainingssimulation durch diese Artentechnik, die hat halt dann die gleichen physiologischen Anpassungen.
Man trainiert das über mehrere Wochen und es ist, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, es ist schon essentiell, dass man sich da von jemandem professionell begleiten lässt, um das auch richtig zu machen und ja, die besten Effekte zu erzielen, oder?
Auf jeden Fall. Also das sollte man nicht jetzt gleich alleine irgendwie probieren. Man sollte sich anleiten lassen, man sollte schauen, dass man diesen Boltwert erstmal erhöht mit einem Trainer und dann langsam einsteigt. Dann kann man in sein eigenes Training, wie bei einem Aufwärmtraining, wo man sich vielleicht ein bisschen warm läuft oder so, schon anfangen mit der Nasenatmung, dass man guckt, dass man das schon ein bisschen länger hinbekommt, dass man nur durch die Nase atmet. Und dann ja, mit der Zeit dann auch Richtung Höhentrainingssimulation dann geht. Mit einem Trainer. Und dann gibt es auch eine tolle App, die Patrick McCoy zur Verfügung stellt. Die ist auch kostenlos. Die Oxygen Advantage App, die kann man sich runterladen und dann kann man auch selbst ein bisschen für sich trainieren. Ja.
Das ist natürlich total cool.
Und dann ist auch wiederum so, dass man auch nochmal bei Frauen ja, nochmal eine andere Atmung sieht als bei Männern. Das ist auch ganz spannend eigentlich, dass Frauen auch eher zur Brustatmung neigen als Männer. Man hat natürlich auch ein anderes Lungenvolumen oder so, aber dadurch, dass sie einen weiblichen Zyklus haben, haben sie auch nochmal eine andere Hormonbildung und in verschiedenen Zyklen auch eine andere Level an Östrogen und Progesteron, was dann auch wiederum dazu führt, zum Beispiel bei einer höheren Progesteron, bei einem höheren Progesteronwert, dass man auch einen höheren Kohlendioxidwert hat. Ja, und das führt dann auch eher dazu, dass man vielleicht eher träger ist, müder ist, vielleicht auch nicht so gut trainieren kann in der Phase als in der Phase kurz vorm Eisprung oder beim Eisprung, da wo sich eigentlich viele ziemlich fit und stark fühlen und eine höhere Leistung oft bringen.
Ja, das ist auch noch so ein Thema. Ich glaube, dafür könnten wir noch eine extra Folge aufnehmen, wie das zusammenhängt mit den einzelnen Phasen und je nachdem, welche Hormone greifen und so.
Genau. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr, also wir haben ja jetzt wirklich die Sachen nur so ein bisschen angeschnitten, aber man kann da sehr, sehr in die Tiefe gehen.
Ja, und jetzt ist ja schon deutlich geworden, wie komplex es ist. Wie gesagt, wenn wir uns allein auf diese einzelnen Punkte beziehen, worauf eine bewusste Atmung und Durchführung und Training einzelne Atemtechniken so Effekte hat, beziehungsweise einen Einfluss hat, wie eben ne, Lösen von Muskelanspannung, besserer Schlaf, bessere Regeneration und die einzelnen Sachen generell, dass die Atmung besser wird, besserer Boltwert und so weiter und so fort, dass man entspannter wird, die Erholung verbessert wird und. Das waren ja schon Punkte, die aus meiner Sicht absolut eindrucksvoll waren. Aber jetzt bist du danach nochmal detaillierter darauf eingegangen. Und wie du auch sagst, trotzdem sind wir nur an der Oberfläche. Das heißt, wir könnten uns einzelnen Bereichen widmen und dazu Folgen machen, weil ja, irgendwie scheint es ganz unerschöpflich.
Ja, genau. Das könnte man tatsächlich machen, also wie man, wie so ein Training dann aussieht. Oder wir haben ja jetzt noch nicht mal Wim Hof, ne? Also wenn du da nochmal so drüber nachdenkst, weil Wim Hof ja jetzt auch so eine, ja, so ein Trend, was hat Trend vielleicht nicht, ja, es ist ein Trend bestimmt, ja, aber es ist so in aller Munde, ne? Und da der hat ja. Der trainiert jetzt wieder vielleicht einen Tick anders, aber der Effekt ist genau das Gleiche. Ja, das ist, was er da macht, ist ja auch, dass man eigentlich eine höhere Toleranz gegenüber Kohlendioxid gewinnt mit der Zeit. Und er kombiniert es halt nur mit Eisbädern nochmal. Also auch die Atemtechnik ist ein bisschen anders, aber er hat eine Atemtechnik, die er mit Kältetherapie kombiniert und dann auch nochmal so eine, ich sag jetzt mal, mit einer mentalen Fokussierung noch dranhängt. Aber der Effekt ist bei beiden gleich. Finde auch, was Wim Hof sollte nicht alleine trainiert werden. Bei der Oxygen Advantage oder die Bodego-Methode hast du nochmal so diese Komponente, dass du nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit verbessern willst, sondern dass du auch die körperliche Gesundheit verbessern kannst. Ne? Dass auch Kinder zum Beispiel mit Asthma durch die Oxygen Advantage Methode, also durch die Nasenatemtechnik, auch schaffen können, dass sie vielleicht ja, mit Asthma besser umgehen oder geheilt werden sogar. dass sie gegenüber irgendwelchen Allergien resistenter werden. Also das kann man dann doch ganz gut mit der Oxygen Advantage Methode erreichen, und die ist etwas kontrollierbarer, etwas einfacher vielleicht als jetzt direkt mit so einer Wim Hof Technik. Aber das andere ist dann tatsächlich auch eine Geschmackssache, ob ein Sportler letztendlich Wim Hof oder Oxygen Advantage bevorzieht. Aber die Höhentrainingssimulation,
Was?
die hat. Genau.
Erzähl weiter, Höhentrainingssimulation. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Bei der Oxygen Advantage Methode noch mit dabei, wenn du willst.
Ja, was ich so mitbekommen habe, ist aber auf jeden Fall, also ich glaube, wenn man sich nur in Anführungszeichen halbherzig mit Wim Hof beschäftigt oder so am Rande mitbekommt, was er macht, ist Eisbaden ja schon zumindest eine Zeit lang ganz hoch im Kurs gewesen, auch bei Athleten. Um sich, glaube ich, einerseits zu überwinden und dann möglichst positive Effekte herauszuziehen. Aber ja, ich schätze auch, dass es definitiv dienlich wäre, sich damit intensiver auseinanderzusetzen oder auch detaillierter darüber zu sprechen, was da genau hintersteckt und wieso es funktioniert, wie es funktioniert, welche Atmung an den Tag gelegt werden muss, um dann entsprechende Effekte zu erzielen, die wahrscheinlich auch noch über das hinausgehen, was wir als Athleten jetzt denken, warum Eisbaden gut ist.
Ja, genau. Also da gibt es sehr, sehr große Fans, die ja auf jeden Fall die Wim Hof-Methode bevorzugen, auch ja, weil sie auch durch diesen extrem hohen Sauerstoffgehalt halt auch so mal so einen hohen Adrenalinschub im Körper erzeugen. Vielleicht auch noch so einen Zustand der Benommenheit oder das, ja, so ein bisschen sich high zu fühlen, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Effekt, das viele ganz, ganz gut finden oder cool finden. Und dann ja auch diese Kombination mit dem Eisbaden, ne, das hat ja auch so seine positiven Effekte auf die Regeneration.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, der naheliegendste Punkt für Sportler. Es sei denn, sie
Genau.
kennen sich da intensiver schon aus und haben sich besser mit beschäftigt. Besser damit beschäftigt ist für mich ein ganz gutes Stichwort, und dann können wir meiner Meinung nach gerne langsam zum Ende kommen. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt festgestellt haben, da ist ganz viel dabei, was sie erstmal so vielleicht noch nicht wussten, dann geht es euch da draußen wie mir. Und hätten Interesse, mal mindestens in einzelne Bereiche oder in einzelne Methoden intensiver einzusteigen. Hast du Empfehlungen, wo man sich noch besser informieren kann? Vielleicht eine App hast du schon empfohlen. Vielleicht gibt es Bücher, in denen du sagst, da kann man astrein nachlesen, wenn man sich für Thema XY auch intensiver interessiert.
Ja, also Patrick McCoy hat wirklich sehr viele Bücher rausgebracht. Erfolgskonzept Sauerstoff, dann Breathing Cure hat er noch rausgebracht. Dann gibt es auch schon das Buch von Oxygen Advantage in der Kombination mit Yoga. Da gibt es auch Ausbildungen hierzu, die nicht ganz günstig sind, aber ich finde, dass die wirklich für einen Yoga-Lehrer richtig toll waren. Also du lernst dann nochmal echt Pranayama aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ansonsten gibt es sehr viele Videos, die man sich angucken kann auf YouTube, wo Patrick McCoy das auch sehr gut erklärt. Es gibt ja die App zumindest. Und viele Trainer, es gibt ein Verzeichnis auf seiner Seite, wo man sich Trainer suchen kann. Es gibt auch viele Trainer, die auch selbst quasi von ihm ausgebildet worden sind und Workshops hier zugeben. Da kann man sich auch mal anmelden und hingehen. Also es gibt sehr, sehr viel. Ja,
Wunderbar.
also wir haben es ja jetzt mit Olympia ja auch gesehen, wie viele Sportler oder Athleten, die jetzt hier erfolgreich waren, gerade ihre Artentechnik erwähnt haben, ja, wie jetzt zum Beispiel in Djokovic, der gesagt hat, dass er die Artentechnik für sich so nutzt, um quasi auch fokussiert zu bleiben, Emotionen zu steuern. Oder der britische Kanute, der Adam Burgess, der hat Mundtaping für einen besseren Schlaf genutzt, um besser zu regenerieren. Dann die Katie Ledecky, die amerikanische Schwimmerin, die hat das genutzt, um quasi ihre Ausdauer und ihre Geschwindigkeit zu verbessern. Der Tom Daley, der britische Turmspringer, der hat das auch genutzt, um sich besser zu konzentrieren. Der Neeraj Chopra, das ist so ein indischer Speerwerfer, der hat das auch zur Leistungsoptimierung genutzt. Und der kenianische Langstreckenläufer Eliud Kipchoge, ich hoffe, ich habe den Namen überhaupt richtig ausgesprochen, der hat das auch genutzt, um seine Laufleistung zu steigern. Also du siehst, das ist von der traditionellen Praxis, wie es die Yoga-Lehrer lernen, hat das wirklich zu einer Popularität geführt, Atemtechniken im Leistungssport auch anzuwenden. Und wie gesagt, es ist nicht nur dafür gut, es ist für jeden Menschen gut, der vielleicht nicht funktionell atmet, der vielleicht schnarcht, der schlechten Schlaf hat. Für jemand, der Allergien hat oder Asthma, für all die Menschen kann Atemtechniktraining hilfreich sein.
Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können.
Okay, ja, schön. Wir haben jetzt auch viel, viel Input reingebracht.
Lieben Dank dir, Schieder.
Ja, ich danke dir, Jule, für die Einladung wieder mal.
Na klar, vielen Dank, dass du immer bereit stehst mit der Expertise und uns einfach mal daran teilhaben lässt, was es in unserem Sport doch noch zu berücksichtigen gibt, womit man sich noch so beschäftigen kann, um einerseits besser, aber auch eben gleichzeitig gesünder zu sein oder zu werden.
Schön.
Ganz abschließend noch, wenn man sagt jetzt, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, also klar, ein Buch kann ich mir mal zulegen oder ich schaue mir die YouTube-Videos an, die du empfohlen hast. Das ist schon mal cool, dann kann ich mich damit noch mal intensiver auseinandersetzen. Aber ich würde auch gerne mehr über Shidas Arbeit erfahren oder vielleicht sogar mit Shida in Kontakt treten, um eine Zusammenarbeit zu wagen oder ähnliches. Wie kann man dich erreichen?
Also man kann mich erreichen unter der Puls unterstrich unterstrich plus über Instagram oder auf die Webseite einfach puls.plus. Da gibt es kein DE oder com dahinter, sondern wirklich nur puls.plus. Und ansonsten, ich glaube, wenn man Shida und Yoga oder so eingibt in Darmstadt, dann findet man mich auch. Aber sonst über die ganz normalen Social Media Plattformen kann man mich finden.
Wunderbar. Also macht das gerne. Ihr findet natürlich die Kontaktdaten, die du gerade genannt hast, Shida, auch wie gewohnt in unseren Shownotes, sowie die wichtigsten Punkte zur heutigen Folge. Und damit bleibt mir nur noch mal zu sagen, wie gesagt, Shida, vielen, vielen Dank, dass du heute dir wieder die Zeit genommen hast und die Bereitschaft an den Tag legst, dich mit mir über so ein spannendes Thema zu unterhalten und euch da draußen auch herzlichen Dank wieder fürs Einschalten. Es war eine weitere für mich und für euch hoffentlich auch sehr spannende, eindrucksvolle Folge zum Thema Atmung, Atemtechniken und wie wir daraus profitieren können. Und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Start in den Morgen, wann auch immer ihr das hört, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.
Champion.